Servus, da sind wir wieder bei Abspanngucker mit Alexander Sobolla und
René Hoffmann.
Das ist jetzt tatsächlich mal die erste Aufnahme seit lange. Also wir haben die letzte Folge, die wir rausgehauen haben, war zu 28 Years Later.
Mhm.
Und passenderweise sprechen wir jetzt über 28 Years Later, The Bone Temple.
Das offizielle Titel 28 Years Later, The Bone Temple, nicht nur The Bone Temple.
Also auf Wikipedia steht da tatsächlich 28 Years Later, Doppelpunkt, The Bone Temple.
Ja, im Film ist es ja, steht einmal 28 Years Later, aber das sieht man eher so als Aussage, oder? Und nicht als Titel. Und dann kommt später nochmal der Titel nur The Bone Temple. Aber ist ja auch egal, es ist der vierte Teil oder der zweite Teil der 28 Years Later Trillo, Quadro, was auch immer, man weiß es nicht. Auf jeden Fall der nächste in dieser Reihe.
Es ist schon sehr interessant, dass du einen 28 Days Later hast, dann einen 28 Weeks Later und dann quasi eine geplante Trilogie zu 28 Years Later.
Ja, und wie du schon gesagt hast, irgendwie passen so, als hätten wir es gedacht, letzte Aufnahme, dann lange Pause und jetzt die erste wieder in der Trilogie, so als hätten wir es geplant, aber haben wir ja nicht.
Hatten wir da nicht mal irgendwie eine längere Pause auch nach irgendeinem... War das nach Alien Romulus, wo wir eine zeitlang eine Pause gehabt haben? Ich habe auch das Gefühl gehabt, dass wir doch irgendein Horror-Franchise besprochen haben und dann mal längere Zeit nichts gemacht haben oder so. Ich kann mich aber irren, aber wir hatten schon mal so ein halbes Jahr oder so, aber...
Naja, so lange wie jetzt hatten wir, glaube ich, noch nie, oder? Also es ist ja jetzt fast 7 Monate, dass wir was veröffentlicht haben. War jetzt auch, wie gesagt, war nicht so geplant. Weiß nicht, man muss sich ja nicht immer rechtfertigen und so, ist ja auch nicht unser Job und wir haben noch andere Sachen und das Leben kommt dazwischen, ja. Und so, aber manchmal, wenn man älter wird, gibt es halt Sachen, die passieren und da hat man dann vielleicht gerade nicht mehr so viel Zeit für einen Podcast, mit dem man kein Geld verdient und der halt auch viel Arbeit ist, und es ist auch keine Entschuldigung, nicht, dass wir uns entschuldigen müssten, aber ich meine, ich habe auch, glaube ich, insgesamt 7 Folgen schon aufgenommen gehabt, bevor es diese lange Pause war, ich kam einfach nur nicht zum Schneiden. Also es ist nicht mal, also wir haben tatsächlich seitdem nichts mehr aufgenommen, das ist wahr, aber ich hatte, glaube ich, danach habe ich noch Sachen aufgenommen mit dem Basti, Markus habe ich noch was, mit dem Fabian, ja, also es ist noch eigentlich noch genug, genug da.
Ja, also ich glaube, genug Material ist da und alles. Wir haben ja auch noch an sich schon Lust, aber es ist halt, ja, manchmal ist es halt schwierig. Aber mein Gott, wir machen jetzt diesen Podcast seit fast 10 Jahren.
Mhm.
Wir sind jetzt wirklich fast 10 Jahre. Wir sind April, 6. April 2016 hatten wir unsere erste Folge. Und da sind wir jetzt echt nicht so weit davon entfernt, ja. Also vom 10-jährigen Jubiläum.
Das stimmt, aber mit allen Pausen kann man wieder ein Jahr abziehen ungefähr. Aber ja.
Ja. Wir müssten ja jetzt eigentlich nur versprechen, dass wir nicht zum dritten Teil dieser Trilogie kommen werden, weil der dritte Teil ist anscheinend von Sony approved. Das soll auch nochmal Danny Boyle Regie führen. Aber da ist quasi erstmal sozusagen nur ein Okay da, dass wahrscheinlich Geld fließen wird.
Ja, wahrscheinlich auch ein bisschen gemessen daran, wie erfolgreich der Film jetzt ist, oder? Und
ja.
Ich glaube, also ohne jetzt zu viel zu verraten, ich denke mal, der Film hat jetzt... Sag mal so, sie konnten, glaube ich, viele Sets wiederverwenden und viele Drehorte und ich glaube, das Budget war wahrscheinlich irgendwie für beide Filme oder so. Ich glaube, das war so ein Doppelpack. Das oder haben sie als Sparpaket bekommen, glaube ich so.
Ja, ich glaube auch, dass The Bone Temple definitiv auch, wenn man die als Einzelproduktion sieht, die preiswertere Produktion war.
Ja, ich denke auch.
Was ja aber tatsächlich sogar meines Erachtens ein Vorteil für diesen Film ist.
Ja, genau. Also wir machen einen Nachspann, einen Pseudo-Betrüger-Nachspann, aber jetzt gar nicht so schlimm. Wir haben den Film gestern zusammen im Kino gesehen. Fing um 21 Uhr an. Wir sind um kurz nach 23 Uhr aus dem Kino raus und dann hatten wir die Wahl zwischen, wir nehmen jetzt noch eine Stunde oder zwei auf und kommen sonst wann nach Hause oder wir nehmen heute auf und wir haben uns für heute entschieden.
Ja. Es ist ja doch auch ein bisschen kalt gewesen. Das heißt, wir hätten dann irgendwie bei mir im Auto aufnehmen müssen oder so, mit was für sich laufendem Motor, damit es im Auto nicht zu kalt wird. Da hatte ich jetzt auch keinen Nerv.
Naja, es hat doch angefangen zu schneien, als wir aus dem Kino raus sind. Und heute früh lag dann überall Schnee, das stimmt.
Ja, und der ist dann schon wieder weggeschmolzen, ja. Gut, was kann man dann sagen? 28 Years Later geht quasi nahtlos über vom letzten.
Mhm.
Ja, also wir haben den jungen Spike, der die Jimmys trifft. Mhm. Und plotmäßig ist es Dr. Kelso, also derjenige, der diesen Bone-Tempel hat, dieses Memento Mori.
Mal Ralph Fiennes, ja.
Der einen neuen Freund findet. Und Spike, der dann quasi seine...
auch seine neuen Freunde.
seine neuen Freunde findet und diese beiden Gruppen werden aufeinandertreffen. Irgendwann ja. im Laufe des Films.
Was man auch schon anhand des Trailers natürlich gesehen hat, wenn man den sich angeschaut hat. Beim letzten Teil war es ja noch so, dass der Trailer große Wellen geschlagen hatte, so ein bisschen, gell?
Ja.
Hier war das dann gar nicht so. Eigentlich, zumindest nicht, dass ich es mitbekommen hätte. Ist auch nicht so, dass der Trailer jetzt, sagen wir mal, so künstlerisch anspruchsvoll war.
Ich glaube, ich habe zudem überhaupt nicht den Trailer gesehen. Ich habe da irgendwie nur mitbekommen, dass der jetzt wieder draußen ist. Gut, was kann man noch sagen? Regie in diesem Fall Nia Da Costa. Mhm. Die hat das Candyman-Remake gemacht. Die hat The Marvels auch Regie geführt. Mhm. Die hat noch einen Film gemacht, der heißt Heather mit Tessa Thompson. Ich finde es dann auch immer sehr erschreckend, wenn ich dann schaue, wann die Frau geboren ist und mir denke, oh, die ist schon ein gutes Stück jünger als wir.
Gut, das trifft natürlich auch viele Leute zu. Was haben wir mit unserem Leben gemacht?
Ja, was haben wir mit unserem Leben gemacht? Das Baujahr 89, ja. Ganz interessant, was ich fand, war natürlich 28 Days Later ist ja mit der Canon DV-Kamera geschossen. Mhm. 28 Weeks Later ist auf 16 mm geschossen worden. Dann hatten wir den letzten, der auf einem iPhone 15 Pro geschossen worden ist. Auf vielen iPhone 15 Pros.
Ja, nicht ausschließlich, aber halt, das war die Geschichte, der Narrativ. Das
ist ja, halt genau. Und dann halt irgendwelche speziellen gemoddeten Sachen und so, aber ganz viele halt mit Drohnen. Sagen wir mal, Kleinsensor-Kameras. Mhm. Und jetzt aber auf einmal einen Film, der mit einer Alexa 35 gedreht worden ist.
Aber natürlich auch sehr viel Handkamera hat, zumindest am Anfang. Also entweder war am Anfang mehr oder ich habe mich dran gewöhnt. Wir saßen relativ weit vorne in dem zwar kleinen Kino, aber trotzdem relativ weit vorne und da sind dann so Sachen wie die Bourne-Filme oder sowas, wo viel Handkamera verwendet wird, erstmal ein bisschen anstrengend. Also ich bin mir nicht sicher, ob es wirklich am Anfang mehr war und der Film dann ein bisschen weiter und ruhiger wurde oder ob wir uns einfach dran gewöhnt haben, aber zumindest hatte er am Anfang viel Handkamera.
Also Nia Da Costa hat ja gemeint, sie wollte ja bei den Jimmys eher, dass es eher so ein bisschen kürzere Shots und ein bisschen wackeliger und so ist. Und bei Dr. Kelso eher ruhiger. Habe ich ja schon, das sind ja auch diese schönen Totalen und diese relativ langen Shots, wo es ja schon fast so ein bisschen voyeuristisch aussieht, wenn man ihm einfach nur so folgt, ja.
Es macht natürlich auch Sinn, weil du ja das Chaos und das, wie soll man sagen, diese Unruhe auch hast eben von den Jimmys, oder halt dann, ja, ich meine, bei Dr. Kelso geht es ja im Endeffekt um die Ruhe.
Ja, genau.
Ja, und deswegen macht es natürlich auch. Sie hat
gemeint, später ist es halt dann so ein Merge von diesen Stilen.
Wenn sie dann aufeinandertreffen, ja.
Ja, und zu dem Thema, sie hat nur gemeint, ich habe so ein kurzes Interview mit ihr gehört und sie hat nur gemeint, ja so, sie hat kein Interesse quasi irgendwie einfach mit dem iPhone-Film zu werden. I'm not interested in this technology.
Ja, aber das ist ja auch was Danny Boyle zu Danny Boyle macht, oder? Und was er halt schon immer praktiziert hat und was halt sein Interesse ist. Es spricht ja auch eher für Danny Boyle, oder? Oder auch für Alex Garland, der ja auch wieder das Drehbuch hier geschrieben hat. Dass sie halt dann auch sagen, ja gut, mach du das, wie du es für richtig hältst. Ja. Und das ist natürlich auch interessant, weil man ja schon, was wir jetzt schon angedeutet haben, ist ja der 28 Years Later eher ein größerer Film oder größer angelegt. Ja. Allein halt durch diese Insel und was für Bilder du da potenziell hast. Ist halt lustig, dass der Film jetzt hier kleiner ist, aber dafür in Anführungszeichen, ich weiß nicht, ob es die größeren Bilder das richtige Wort ist, aber eben, wie du schon gesagt hast, mit der Alexa gedreht in Scope und einfach klassischer dann gedreht ist, obwohl es sogar ein bisschen was von einem Kammerstück hat, ja.
Ja. Ich habe das auch in meinen Notizen, dass der Film eigentlich eher so ein Kammerspiel fast ist. Und dann wirklich der kleinste eigentlich von allen diesen vier Filmen. Mhm. Aber der mit der dicksten Kamera gedreht.
Aber ich mag sowas. Ich finde das ja immer schön. Also.
Ja, also ich finde, das beißt sich ja auch überhaupt nicht oder so. Aber ja, eine interessante Wahl. Wobei, vielleicht macht das sogar auch wirklich eher Sinn, dass du halt einfach eine klassische Kamera hast, was ja überhaupt dann auch nicht ablenkt oder so, wenn das eher so ein kleinerer, intimerer Film ist. Sie hat gemeint, sie ist auch interessiert daran, das bei anderen Leuten zu sehen. Sie will es nur nicht selber machen.
Nee, aber das finde ich jetzt halt das Schöne an den, an diesen, ja, an jetzt inzwischen vier, wie soll man sagen, Years-Filmen.
Ja.
Nicht Years, Entschuldigung, 28-Filmen ist das richtige Wort natürlich, an den 28-Filmen, ja. Dass sie jetzt alle so ein bisschen anders sind. Und schau mal, wenn dann jetzt wirklich ein Fünfter kommt oder der Dritte in der angekündigten Trilogie jetzt von den 28-Years-Dingern, was dann wieder gemacht wird. Ich bin ja auch immer hin und her gerissen, also als wir über 28 Years Later gesprochen haben, ich war jetzt auch nicht unbedingt der größte Fan von den iPhone-Dingern, also ich fand das schon sehr auffällig, aber ich finde es wahrscheinlich dann ähnlich wie Nia da Costa, aber irgendwie auch schön, dass es jemand macht oder dass man es ausprobiert, also es ist...
Es ist ja so witzig, weil teilweise sah es ja auch bestechend gut aus und teilweise halt überhaupt nicht.
Ich hatte immer das Gefühl, wenn es wirklich die iPhone-Dinger waren, sagst du, hat es mir nicht so gefallen, und wenn es dann die andere Kamera war, dann sah es doch wieder ganz gut aus. Also, aber ist auch in Ordnung, also passt schon.
Aber selbst so oder so, also ich habe halt das Gefühl gehabt auch, also du hast ja bei dem jetzt auch definitiv ein paar Drohnen-Shots.
Ja.
Aber der andere hat das ja auch viel mehr gehabt, dass du irgendwie so Aerial-Shots gehabt hast und sowas. Und selbst bei dem, wir haben am Anfang nach der Szene mit den Jimmys mal so eine Einstellung, wo du halt dann quasi halt so, das Feuer von dem Bone-Tempel siehst und halt so eine überwucherte Stadt und sagen wir mal so die Zerstörung in Großbritannien, aber dann hast du ja eigentlich fast gar nichts mehr.
Nee, du hast halt immer sehr viele coole Einstellungen von dem, ja, Bone-Tempel selber und Zeitraffer-Sachen und halt, ich nehme an, dass da Tracks gelegt wurden, also auf Schienen ein Dolly gefahren wurde und so, also das ist dann schon eher klassisch, aber halt wirkte immer sehr cool, mit einem fetten Weitwinkel auf jeden Fall und so, das war schon schön. Du hast diese Headmount-Einstellungen hast du halt, ich glaube, die waren auch schon im letzten Teil, also jetzt auch keine neue Erfindung, aber passt natürlich, wenn du dem Alpha so eine Headmount-Kamera aufsetzt, so um seinen Wahnsinn mehr darzustellen. Das hat immer ganz gut funktioniert.
Ich bin mir ziemlich sicher, das war im anderen auch.
Ich glaube auch, ja. Habe ich auch so eine Erinnerung.
Ja, also aber du hast halt nicht diese, sagen wir mal, in Anführungszeichen Bullet-Time wie beim letzten. Du hast halt nicht diese neumodischen Spielereien. Der Film wirkt halt klassischer, also eher, sagen wir mal, man muss mal sagen, vielleicht wie so ein 70er-Jahre, 80er-Jahre-Film halt doch eher.
Ja, wenn du dir anguckst, dass der Kameramann Sean Bobbitt war, der hat halt dann auch Sachen gemacht wie The Place Beyond the Pines, 12 Years a Slave, Shame, Hunger, also die ganzen, oh Gott, wie heißt der? Steve McQueen-Filme. Und die sind ja, also vor allem Place Beyond the Pines ist für mich so einer der schönsten Filme überhaupt. Also ich finde den ja großartig gefilmt. Ich finde auch allgemein großartig, aber gerade die Bilder sind halt so beeindruckend und der hat ja auch diese Ruhe und dieses klassische Inszenieren, eher, was du ja sagst, so eher so 70er-Jahre-mäßig und so. Also das passt schon, das kommt schon von wo. Und auch Hunger ist, mein Gott, ein ganz anderer Film, aber das ist ja auch natürlich ein Kammerstück und der hat dann ja ganz oft diese langen Einstellungen nur, da ist ja nicht so viel Bewegung immer drin und so, aber ja. Also auf jeden Fall auch ein toller Kameramann und macht aber auch Sinn natürlich. Und er hat auch schon The Marvels für sie gemacht und Teda auch, also die kennen sich auch schon.
Ich glaube, das ist, was die Musik ist von Hildur, wie heißt der, Gurtner Dottir? Das ist schon auch der von der Mandalorian und so, oder?
Das kann sein, also es ist so ein Name, es ist auch eine Frau anscheinend, oder?
Nee, ich glaube, das
ist... Nee, ist eine Frau. Ist
eine Frau, ja.
Hildur, keine Ahnung, hat Sicario 2 gemacht, Tar, den ich ja großartig fand, Joker, Women Talking, Hedda hat sie auch gemacht, ja.
Und halt auch, genau, die haben ja auch schon mal zusammengearbeitet. Und Candyman aber auch sogar.
Ja.
Also nicht das ganze Ding, aber zumindest Teile davon.
Ja, ich finde ja so Score und Musik ist ja auch ein extrem wichtiger Faktor bei diesen Filmen immer. Wo sie auch immer alle so ein bisschen unterscheiden eben. Und ich finde, da hat halt damals der erste 28 Days Later ja vorgelegt mit, war das Black Smack oder Godsmack, Your Black Emperor? Wie ist die Band nochmal? Die hatte so einen faszinierenden...
Godspeed, Your Black Emperor?
Godspeed, Your Black Emperor, genau.
Was halt schon, ich habe die immer nochmal live gesehen, ja.
Was schon immer so ein geiles Lied ist. Und ohne jetzt zu viel zu verraten, gibt's da vielleicht auch... einen Moment.
Es gibt viele geile Musiksachen. Also es gibt ja auch ganz viele Duran Duran-Sachen und so.
Ja, natürlich. Ganz klassisch dann über Dr. Kelso, der halt da seine Plattensammlung hat und dann hast du auch mal
ein Grammophon die Platten abspielt.
Hier so Iron Maiden ist natürlich dann das Herausstechendste, oder?
Das ja, ist das Beeindruckendste. Ja. Also ich würde ja auch sagen, der Film ist ja auch ein bisschen kleiner im Star-Aufgebot. Also wir haben natürlich noch Ralph Fiennes.
Ja, der schon auch der Star des Films ist, würde ich eigentlich schon sagen.
Ja, ja, also schon.
Ja.
Absolut. Und ja, Jack O'Connell als Jimmy, wie heißt der erste Jimmy?
Jimmy Crystal.
Jimmy Crystal.
Mhm. Ja, ja. Jimmy Scheid, Jimmy Ink, Jimmy Jones, Jimmy Snake, Jimmy.
Jemima. Ja, ja, aber genau. Der halt auch in Sinners ja zum Beispiel den Bösewicht gespielt hat und so. Aber der jetzt nicht so ein, das ist kein gigantischer Household-Name oder so, das ist halt einfach ein guter Schauspieler.
Der ist ein großartiger Schauspieler, der, ich glaube, seit Godless kenne ich ihn so ein bisschen, der Serie auf Netflix, der Western-Serie. Glaube ich, haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Dass, ich glaube auch bei 28 Years Later, genau. Also ich kenne ihn schon eine Weile und der hat schon echt viele gute Filme gemacht. Aber hat jetzt, in den letzten zwei, drei Jahre wieder so ein bisschen prominenter, sag ich mal. Durch die Sachen jetzt als Bösewicht. Davor hat er eher die Helden gespielt. Wobei, es gibt bestimmt auch genug, wo er schon davor böse war.
Genau, aber es gibt jetzt in dem Film jetzt keinen Aaron Tyler Johnson mehr und keine, wie heißt der nochmal?
Killing Eve, ja, mir fällt es nicht ein. Ich habe auch gerade ihren Namen vergessen.
Ja. Jodie Comer.
Genau, Jodie Comer. Nee, das stimmt.
Die halt schon größere Namen sind. Und natürlich, also man merkt, der Film ist...
Wobei die Filme noch nie jetzt, also wie gesagt, Ralph Fiennes ist, finde ich, fast immer, also von all diesen Filmen ist er eigentlich immer der größte Star, den man halt kennt eigentlich, weil alle anderen, also schon beim ersten Teil, gut, da war es dann, wer hat da den bösen General am Schluss gespielt? Das ist ja auch der britische Schauspieler, den man ganz gut kennt.
Ja, 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 der auch Doctor Who gemacht hat und so.
Genau, fällt mir jetzt den Namen auch gerade nicht ein, aber...
Ja, ja, klar, aber das ist ja auch eher, Doctor Who kam ja, glaube ich, auch dann eher dann, also, aber, ja, das ist jemand, den man kennt vom Sehen, aber nicht, wo man sagt, boah, das ist ein gigantischer Name.
Genau, also auch eher auch oft Leute, die sie dann so ein bisschen erwischen, bevor sie größer werden oder so, ja, also.
Ja, aber zweitens hast du was, Robert Carlyle?
Robert Carlyle in einer eher kleineren Rolle, ja, also gut,
ja, wichtige aber, Rolle. Ja, aber nicht gigantisch und dann, wie heißt er denn?
Hawkeye.
Von Marvel, Hawkeye. Ja, genau, aber halt bevor der jetzt groß bekannt war, ja.
Genau, Rose Byrne halt, noch bevor sie zu Rose Byrne wurde. Zumindest zu der großen Rose Byrne. Zwar hatte sie schon Two Hands gemacht und so, aber Wicker Park, aber
genau, aber
genau.
Ja, aber Ray Fiennes ist halt, ich glaube, das ist ein Schauspieler, den man einfach kennt. Aber sagen wir mal, wir reden ja beim Film davor schon von jemandem, der mit Aaron Tyler Johnson, der ist er der nächste Bond oder der potenzielle nächste Bond? Ich weiß es schon gar nicht mehr.
Keine Ahnung. Für mich ist er Stirnacken aus Godzilla, wo ich mich immer noch frage, warum er da so aussah, wie er aussah. Weil davor war er halt aus Kick-Ass, das kleine Bübchen. schwierig. Aber ja, kann sein, weiß ich nicht. Würden mir jetzt andere Leute einfallen, die ich passender finde, aber sie wollen halt jünger gehen mit James Bond, oder?
Ich glaube gar nicht, dass das so jung
ist. Naja, aber im Verhältnis, ist nicht fast jeder Bond schon immer 40 gewesen oder so?
Sean Connery war 32, wurde er
gefangen. Ah, okay, dann ist, glaube ich, Taylor Johnson schon älter.
Mhm. 32, ja. Damals sahen die Leute mit 32 ja nicht aus wie wir mit 32.
Nee, die sahen halt dann aus wie Mitte 40.
Ja, ja. Ja, das ist schon sehr interessant. Gut.
Ja, ansonsten vielleicht noch erwähnenswert hier die Erin Kellyman.
Ja.
Die ja noch eine der Hauptrollen spielt natürlich. Kennt man auch Green Knight. Solo Star Wars Story hat sie eine kleine Rolle.
Raised by Wolves.
Ja.
Ja gut, dann halt natürlich wieder den Jungen, der gespielt wird von Jack O'Connell. Nicht Jack O'Connell, mein Gott.
Alfie Williams. Genau, der aber auch hier, finde ich, eine eher untergeordnete Rolle spielt, oder? Also er ist halt da, also ist das Verbindungsglied zum ersten Teil.
So ja, ein bisschen. Ja.
Aber er ist nicht mehr die Hauptrolle wie im ersten Teil noch.
Nee, Nicht so wirklich. Ich finde es aber auch dann wirklich sehr interessant, dass er dann zum Beispiel sein Vater als Figur auch überhaupt gar nicht auftaucht in diesem Film.
Ich dachte ganz kurz, es gibt ja diesen einen, der dann bei der Vorstellung vom Alpha, sagen wir mal, seines Kopfes entledigt wird. Und ich dachte kurz, dass das Aaron Taylor Johnson ist. Der sah nämlich ihm relativ ähnlich.
Ich weiß, was du meinst. Ja, ich habe mir auch erst gedacht, könnte er sein, aber dann sieht man relativ schnell, dass das nicht ist. Und dann, das wäre auch lustig gewesen, wenn es Aaron Taylor Johnson quasi die Figur gewesen wäre und dann halt zack,
zack, weg.
Bumm. das wäre eine interessante Wahl für den Film gewesen.
Ja, wie heißt denn der Schauspieler, der den Samson, Chi Lewis Perry, eine sehr beeindruckende Rolle hier gespielt hat in dem Film. Also auch schon im ersten.
Der gelobt worden ist, der natürlich sehr groß ist, also gut über 2 Meter, ja. Natürlich war der mal Basketballspieler.
Hat Stunts in Craven the Hunter gemacht, weißt du, da hat er dann mit dem Vater zusammengespielt.
Ja, der Mixed Martial Artist, wundert mich nicht. Und er war in The Running Man in dem Remake.
Habe ich nicht gesehen, aber habe ich auch nicht viel Gutes von gehört. Aber ja, ich frage mich ja, frag es mich nicht wirklich, aber ob das jetzt wirklich sein Schniedel war oder ob das eine Prothese war.
Nein, das steht tatsächlich, wenn du reinklickst in Wikipedia, das ist eine Prothese.
Ja, denke ich mir. Ich habe ja auch gelernt, dass die Größe des Johannes nicht mit der Größe des Körpers mitwächst. Ja, wie dem auch sei.
Hat er nicht halt Tyrion Lannister mal irgendwie auch mal sowas zu dem Thema gesagt?
Das stimmt, ja. Da war das auch schon Thema. Ich würde aber sagen, er ist fast der MVP, oder? Des Films, wahrscheinlich.
Samson ist super.
Ist das dann auch, wie heißt der, den man, wenn man ihm die Haare abschneidet, dann hat er keine Kraft mehr? War das auch Samson?
Ja, klar, Bibel, ja.
Ja, ist das dann, meinst du, es hat was damit zu tun, oder?
Ja, klar. Ja,
also
ja.
Auch, dass
also so, wie er das sagt, weil er ja auch er redet ja auch, nicht auch so Sachen, wenn er was sagt, so mit griechischer Mythologie und das ist ja gut, das ist halt klar so christliche Mythologie und aus dem Alten Testament, ja.
Dann legen wir mal los ein bisschen mit dem Film, oder? So meinungsmäßig.
Wie er uns gefallen hat oder so.
Ja, ja.
Also ich habe im Vorfeld ja auch noch den Urs und den Fabian gefragt, ob die mitkommen wollen, die haben ja beide schon gesehen, die fanden ja beide ja ziemlich großartig. Ja, ich fand den super. Also ich habe im Vorhinein irgendwie mal nur eine Kritik überflogen, wo es hieß, das ist wahrscheinlich der beste von den vieren. So gut mir der dritte gefallen hat, ich glaube, ich würde das unterschreiben. Also ich fand den echt super. Er ist halt anders als der dritte, aber ich glaube, mir gefällt er einfach, weil er so klein ist und halt auf Dr. Kelso fokussiert ist und eher so ein Kammerstück ist. Und auch so eine gewisse Ruhe hat und der nicht so groß und überkandidelt ist und genauso wie beim letzten Mal, um mir jetzt groß was zu sagen, der fällt halt genau, also der letzte 28 Years Later war ja mal so ein Alex Garland-Film, der am Ende nicht komplett zusammenfällt.
Das stimmt.
Und das, also ich bin bei dem Film auch happy mit, wie der, also ich bin happy, wie er anfängt und ich bin happy, wie er aufhört und ich war eigentlich auch immer an so einem Punkt, wo ich mir dachte, okay, ich weiß jetzt auch nicht genau, wie diese Sachen jetzt exakt zusammenkommen werden. Ich finde es auch thematisch sehr schön, so mit, also Kelso quasi, der so selbstlos ist und eigentlich nichts erwartet und eigentlich quasi alleine lebt, aber eigentlich mit Menschen, weißt du, so richtiger Mensch ist, also auch wie im Amerikanischen das immer das gesagt wird, a real Mensch. Und halt ja Heiler und interessanterweise ja quasi atheistisch ist, aber eigentlich dann diese ganzen spirituellen Sachen macht, ja. Und dann halt dieses Gegenstück mit jemandem, der von Leuten umgeben ist, aber eigentlich ein total antisoziales Monstrum ist, der genau das Gegenteil macht und wie die beiden aufeinander kommen. Und das ist ja alles, weil Kelso ja älter ist und die Welt davor gesehen hat und der andere hat es ja gar nicht wahrgenommen, außer dass er Teletubbies im Fernsehen gesehen hat. Und dieses Gegenstück finde ich eigentlich schon ziemlich cool. Und die Sachen mit Samson, also ist jetzt nicht das allererste Mal, dass wir in Anführungszeichen Zombie-Film das gesehen haben, dass wir einen Zombie haben, der vielleicht ein bisschen, also menschlich mehr da ist, also von, sagen wir mal, Bub in Day of the Dead oder sowas.
Auch in Land of the Dead ist doch auch der eine Zombie dann
ja,
schlauer.
Ja, exakt, ja, genau. Aber ich glaube, die Implementierung hier merke ich am besten gefallen.
Ja, also ich meine, vielleicht sagen wir einfach jetzt eh schon, ich würde sagen, wir können relativ schnell in Spoiler gehen, oder? Weil es dann so ein bisschen nervt sonst. Also ich fand den Film auf jeden Fall auch gut. Ich weiß nicht, ob ich jetzt so weit gehen würde und sagen würde, das ist der beste von den vieren. Ich finde, die haben alle was Eigenes. Und ja. Jeder für sich. Und ich finde, jeder hat seine Vor- und seine Nachteile. Hier ein Nachteil für mich wäre halt eben, dass ich mir nicht sicher bin, ob ich diesen Plot mit Samson jetzt wirklich mag oder nicht. Schon, weil, wie du ja schon gesagt hast, weil es halt auch was ist, was man einfach schon kennt. Trifft natürlich auch viele Sachen zu. Ich fand ihn sehr gut. Wahrscheinlich genauso gut wie den davor. Besser, weiß ich nicht. Wüsste jetzt auch nicht, welchen von denen ich mir öfter angucken könnte oder so. Ja, ich fand halt der dritte hat halt ein bisschen mehr gewagt. Sowohl narrativ als auch inszenatorisch. Also da war ja dieser klare Bruch zwischen Vater und Mutter einfach und was das bedeutet. Ich finde, der dritte ist noch viel mehr dann wohin gegangen, wo ich nicht gedacht habe, dass der Film endet, dafür, dass es ein Zombie-Film ist. Und dann geht es eigentlich um Schmerz, um Loslassen, um Verlust, um Akzeptanz und diese ganzen Themen, die in diesem Film drin waren.
Ja, ja, und auch dieses Recht auf, also quasi Sterbehilfe und aktive Sterbehilfe.
Genau,
also
da war
geile Sachen drin.
Da war unfassbar viel drin, finde ich. Einfach mehr Gehalt. Ich finde, das fehlt dem Film hier ein bisschen. Also das ist hier mehr an der Oberfläche. Was jetzt keine Kritik ist, ich sage nur, dass deswegen könnte ich da jetzt nicht eine Präferenz so richtig sagen, weil ich finde, die haben alle so was Eigenes, aber so allein als reiner Abenteuerfilm, das richtige Wort, aber so ein bisschen so, es ist irgendwie mehr Mad Maxig, der Film jetzt als vielleicht irgendwie gesellschaftskritisch, weißt du, was ich meine? Wobei natürlich auch Mad Max auf irgendeine Form vielleicht gesellschaftskritisch ist, aber...
Ja, da ist schon auch was drin. Ich weiß es nicht. Ich finde, da ist, glaube ich, schon thematisch auch genug drin. Ich glaube, mir gefällt es einfach, dass der Film halt einfach so klein ist im Verhältnis.
Ja, er ist direkter in dem, was er vorhat und wo er hin will, auf jeden Fall. Also ich meine, was du ja schon gesagt hast, die Diskrepanz oder der Unterschied zwischen, sagen wir mal, den beiden Polen, die dieser Film mal hat, eben Dr. Kelso und der Jack O'Connell-Charakter eben, und du hast eben einen sehr netten, hilfsbereiten, aufopferungsvollen, jemanden, der immer alles verstehen will, die Leute so sein lassen will, wie sie sind, ihnen ihren Willen geben will, ja, ihnen nichts aufzwingen will.
Also auch nichts verlangt jemals, ja.
Genau, der eigentlich nur gibt und anbietet, ja.
Ja, ja.
Der aber natürlich auch unglaublich gebildet und schlau ist, ja. Ich meine, er findet im Endeffekt ja eine Art Heilung für diese Krankheit, für diesen Rage-Virus, ja.
Ja.
Genau, also er ist schon sehr schlau. Und dann hast du auf der anderen Seite, hast du den Jack O'Connell-Charakter, der halt die Bildung eines Achtjährigen hat oder was, also eigentlich überhaupt keine Schulbildung, der eben von irgendwelchen Fernsehsendungen großgezogen wurde, dessen ganze Familie abgeschlachtet wurde. Und der halt da so sich so sein eigenes Ding irgendwie zusammenbraut und wenn man ehrlich ist, ein kompletter Vollidiot ist, der aber halt ein sadistischer Vollidiot ist, der es aber vielleicht auch nicht besser weiß und der halt versucht seine Kontrolle.
Ja, aber der Menschen halt so manipulieren kann, dass es halt irgendwie funktioniert für ihn. Also er hat
Ich bin mir gar nicht so sicher, ob, ich finde nicht, dass er ein charismatischer Anführer ist, und er regiert ja nur mit Schrecken, also nur die Art und Weise, wie er sein Team immer zusammenstellt, seine sieben Finger mit, ja okay, wenn du gegen einen kämpfst und wenn du ihn besiegst, dann gehörst du jetzt dazu. Ja. Die Geschichte, die er sich ausdenkt, ist ja nicht sehr einfallsreich, ja.
Ja, gut, das ist halt irgendwie so ein falscher Apostel, der sich da irgendwie so eine Story zusammenreimt.
Genau,
ja,
aber hat mir auf mich nie so gewirkt, als ob die Leute jetzt, also die Kinder, die folgen ihm eher, weil halt, ne, es gibt ja nichts anderes. So, das ist halt das, was wir haben. Und der führt uns jetzt an und das funktioniert mit ihm, aber ich habe nie das Gefühl gehabt, also dann klar am Schluss mal kurz einen Moment, aber jetzt, ob die jetzt wirklich daran glauben, was er erzählt, glaube ich nicht, weißt du? Und ich halte ihn noch nicht für besonders charismatisch. Das fand ich aber sehr, das ist für mich was Positives. Ich fand das sehr interessant, deswegen fand ich seinen Charakter sehr interessant, weil er eigentlich ja eine sadistische Sau ist und krank und so. Und
ziemlich unsicher eigentlich auch ist. Total. Er ist ja wirklich kein Charisma. Also.
Ja. Gut, aber das ist ja keine Neuigkeit. Das wissen wir ja schon, dass die unsichersten Leute sind oft dann die gefährlichsten natürlich, weil sie ihre Unsicherheit dann versuchen, mit anderen Sachen irgendwie auszugleichen. Das fand ich aber schon sehr interessant. Also dieser Widerspruch oder dieser Unterschied zwischen diesen beiden Charakteren, zwischen diesen beiden Polen, war definitiv das Interessanteste. Und dann kannst du natürlich wieder, wenn das wie so, ein Kind zwischen zwei Vätern, wobei das ist ja gar nicht so jetzt, aber du hast halt den Charakter, den Spike-Charakter natürlich, der da so zwischen, ja, zwischen diesen Welten ist und ja auch nicht so genau weiß, wie es jetzt funktionieren soll, wobei er ja keine Beziehung in dem Film zu Kelt so bis zum Schluss dann eigentlich hat. Er ist ja die ganze Zeit bei den Jimmys und der glaubt ja eigentlich nie daran. Nicht für eine Sekunde. Das ist ja, der ist ja nur da, weil er weiß, wenn er nicht da ist, dann wird er umgebracht, ja.
Ja.
Ist ja nicht so, dass, hey, ja, okay, ich folge denen jetzt, weil ich Bock drauf habe.
Nee, also, mein Gott, die erste Szene, wo er dann quasi den Platz einnimmt, fand ich schon ziemlich. Es ist halt auch so bizarr, weil da irgendjemand halt so langsam verblutet und niemand ihm hilft.
Ja.
Und du merkst ja halt die Panik und die Angst vor dieser Person und das war's halt dann, ja.
Man hat immer schön gesehen, so in Echtzeit, wie schnell es dann geht, dass man da verblutet, wenn man so eine Arterie erwischt, ja.
Ja, die Sekreter sind schnell rausgeblutet, gell? Ja.
Aber meinst du, der Film hat überhaupt den Anspruch zu funktionieren, ohne dass man den ersten Teil gesehen hat?
Nee, ich habe nicht das Gefühl. Also
den dritten Teil meine ich
natürlich. Ich habe das schon das Gefühl, dass der wirklich wirkt wie der zweite Teil von der Trilogie oder wie so eine Art. Also
ja.
Ich sehe den schon sehr, weiß nicht.
Ja, aber es ist komisch, weil
das Imperium schlägt zurück, aber wahrscheinlich auch anschaut, ohne den Star Wars davor gesehen zu haben.
Ja, habe ich ja sogar lange Zeit. Na gut, ich kannte immer das Ende. Ich habe immer das Ende vom ersten, also von New Hope gesehen und dann halt immer Imperium schlägt zurück. Das ging schon irgendwie.
Ich glaube, man kann schon grundsätzlich alles nachvollziehen und das würde schon irgendwie funktionieren, aber ja, der Film ist schon greifbarer, wenn man den ersten gesehen hat.
Ja, ich würde sagen, da würde dann so ein bisschen Charakteraufbau vermutlich fehlen, dass du das richtig einordnen kannst.
Dr. Kelso würde, glaube ich, wahrscheinlich schon einigermaßen funktionieren.
Ja,
weil aber, du hast genug Szenen mit ihm und so.
Aber die Beziehung zwischen Spike und ihm nicht. Das macht keinen Sinn.
Nee, nicht. Aber auch wie Spike drauf ist. Weil, sagen wir mal, Spike ist ja sozusagen so gefangen in dieser Truppe, dass er ja eigentlich als Charakter überhaupt gar nicht, er ist ja quasi dann Jimmy.
Ja.
Und ist ja komplett gefangen in dieser Jimmy-Rolle. Das finde ich ja eh auch so interessant, dass Jimmy ja quasi eigentlich aber nur alle quasi Leute sozusagen so zu so einer Extension seiner selbst verwandelt, ja.
Na gut, das ist ja so auch so ein Phänomen mit, okay, ich will es nicht zu politisch werden, aber wenn sie halt alle maskiert sind und dieselben Uniformen tragen und dann sind sie auch eher bereit, Dinge zu tun, die sie sonst vielleicht nicht tun würden, weil sie ja nicht richtig als Individuum gelten natürlich. Das sind dann gesichtslos auf eine gewisse Art und Weise.
Ja.
Genau, also nee, aber ich finde auf jeden Fall auch, dass der nicht so richtig für sich selbst gestellt funktioniert, wohingegen der Dritte das natürlich schon tut, nur dass der halt dann dieses komische Ende hat. Ich meine, da haben wir auch drüber geredet, dass es so ein bisschen, also der Film fing der nicht auch mit Jimmy als Kind an?
Ja, ja.
Genau.
Ja.
Was natürlich trotzdem irgendwie funktioniert, weil es halt so, hast du ja auch typisch in solchen Filmen, okay, so ist es halt passiert, da muss er nicht immer unbedingt einen Bezug haben. Dann zum späteren Film, aber das Ende war ja trotzdem so ein bisschen merkwürdig. Aber irgendwo war trotzdem ein richtiges Ende, ja. Und der Film hat halt hier keinen richtigen Anfang, finde ich. Also ich finde den Anfang sehr interessant, da gleich so einzusteigen, aber es ist irgendwie.
Du steigst halt quasi ein wie, ja, keine Ahnung, zweiten Staffel von der Serie oder von der nächsten Folge oder so.
Genau, du fängst natürlich mittendrin an, in Medias Res, aber man kann sich das dann natürlich schon immer alles zusammenreimen, das ist schon klar. Aber ich finde es so richtig, ja, das ist auch nicht unbedingt schlimm oder so. Ich meine, es ist ja auch gut, dass er ein halbes Jahr später dann schon rausgekommen ist, der nächste.
Das ja.
war ja definitiv so geplant und ja, wir können später noch übers Ende reden. Auf jeden Fall, das Ende könnte ja jetzt dann auch schon nochmal einen neuen Teil anteasern. Aber es fühlt sich trotzdem abgeschlossener an als zum Beispiel der dritte, fand ich. Finde ich jetzt, also weil irgendwie das ist dann mehr so, das wäre für mich okay, so ein Ende dann. Also dann muss ich jetzt nicht unbedingt den nächsten Teil haben, wohingegen jetzt das vom dritten schon so ein bisschen war, so, ja, okay. Da war schon ein Ende, ja, aber dann kam noch mal mehr.
ich weiß, was du meinst. Es ist jetzt natürlich auch so, der dritte konnte sich ja auch erlauben, weil der vierte ja quasi ja schon in der Pipeline war.
Genau.
Da, ja, da sind ja so ein paar Sachen, wo du halt jetzt zum Beispiel diese schwangere Frau hast oder so, die ist ja da mehr oder weniger weg.
Ja.
Und das mit Samson, da ist dann schon was da, aber ist ja auch ein bisschen ambivalent, was da mit Kelce und Samsung ist. Was ich aber auch ganz cool finde, wenn das jetzt aus wäre, würde es mich jetzt auch nicht stören.
Wie meinst du?
Ja, weißt du, Kelce ist halt dann im Sterben und Samsung trägt ihn halt weg und dann ist es halt, vielleicht hätte man wahrscheinlich, also ich gehe ja mal davon aus, im dritten Teil wird er ja nochmal auftauchen in irgendeiner Art und Weise.
Muss gar ja nicht sein, nicht oder?
Also, nö, aber das kann ja
könnte ich jetzt gar nicht von ausgehen. Nicht
sein. Ja. Die schwangere Frau könnte auftauchen, muss aber nicht sein. Das ist ja, das ist sehr organisch. Ich finde das ja eigentlich ganz cool.
Gut, was man jetzt auf jeden Fall nochmal erwähnen sollte über den Film ist, er ist sehr sadistisch brutal.
Ja.
Was für eine Altersfreigabe hat der? Normale 18.
Ja. Ja. Also der ist auch, also im Interview ist ja auch gefragt worden. Mhm. Sie hat halt gemeint, okay, es muss halt sein, dass es ein R-Rating in den USA wird. Also das war so die eine Einschränkung, die sie gehabt hat. Aber quasi da, wo die Leute da gehäutet werden, das Foltern. Der Typ hat gemeint, also das Einzige, was ihm dazu einfällt in der Art, ist Martyrs. Mhm. Hat sie ja nur gemeint, den habe ich gar nicht gesehen. Und er so, ja. Und Martyrs ist nochmal eine Schippe unangenehmer, wenn es
ja, aber lustigerweise nicht, wenn es ums Häuten geht. Also das
Häuten, war wirklich
das Häuten in ja, Matthäus ist versöhnlicher auf irgendeine Art und Weise als das Häuten
ja.
Jetzt hier in dem Film, wie absurd sich das auch anhört.
Es ist schon echt. Ja, und das dann Charity zu nennen, das fand ich dann schon sehr interessant, ja.
Ja.
Nee, die ganze Szene ist unfassbar ekelhaft. Generell ist der Film schon. Ist ja nicht so, dass die andere zurückhaltend gewesen wäre. Der erste 28 Days Later war schon auch ziemlich.
Ich finde nur immer diese, wie soll ich jetzt mal sagen, die Zombie-Gewalt finde ich immer, da das dann doch noch sowas ist wie, das sind halt Monster.
Ja.
Das finde ich immer nicht so schlimm. Also klar, jetzt im letzten hat der Alpha Samson, der aber nur Alpha hieß oder was, da hat er ja auch schon gut gewütet und so. Das ist jetzt nicht so, dass.
Ja, klar, aber mein Gott, es ist was anderes, wenn du. Zack, dir die Wirbelsäule rausreißt und du bist tot.
Genau, ich finde halt.
Im Vergleich zu jemand foltert dich da über potenziell Tage hinweg.
Genau, das ist halt so eine Form von, in Anführungszeichen, realistischer Gewalt, die einfach dann anders funktioniert und anders wehtut. Und deswegen fand ich es dann hier schon relativ unangenehm. Es ist dann eher so wie in, keine Ahnung, Last of Us jetzt, also das Videospiel jetzt, weil jetzt, vor allem der zweite Teil, ich rede jetzt nicht von der Serie. Mhm. Ja. Auf jeden Fall war es auffällig. Also ich finde, er wirkte irgendwie noch mal härter. Macht auch Sinn irgendwie. Ich habe mal so drüber nachgedacht. Würden Menschen sich wirklich so verhalten? Die Antwort ist wahrscheinlich ja. Natürlich nicht alle, aber es wird immer welche geben, die dann so werden. Sieht man ja auch ganz gut heutzutage, was passiert, wenn man Macht hat. Oder wenn man nicht gestoppt wird, vielmehr ist ja, glaube ich, eher das Ding, oder?
Ich glaube, das ist ja das klassische Ding, was du ja immer in diesen Dingern hast, wenn so die normale Gesellschaft zusammenbricht.
Ja.
Dass du dann halt einfach irgendwie Wahnsinnigen auch keine, nichts mehr im Zaun halten kannst. Ja gut, aber wie mit jedem Diktator oder was weiß ich, wenn du halt in irgendeiner Machtposition bist, wo du das halt ausnutzen kannst, machen die Leute grauenvolle Sachen, ja?
Genau, ich meine, du hast ja auch so ein Ding, ist es nicht auch immer so, im Krieg das erste Opfer ist die Unschuld und so, und du hast ja, was ich, wenn du einen Film wie Platoon oder sowas nimmst, wo ja, ich meine, das können ja auch die liebsten Kinder zu Hause gewesen sein, aber die sind halt dann auch in solchen Situationen, die halt außergewöhnlich sind und wo eigentlich die normalen Regeln für Anstand und so oft dann irgendwie vergessen werden oder außer Kraft getreten sind oder außer Kraft treten und dann machen sie halt auch Sachen, die ja
unfassbar
ja. Unmenschlich sind. Ja. Wo du dann auch nicht denkst, hey, wie können Menschen überhaupt zu sowas fähig sein, ne? Aber ja, müssen wir jetzt auch
ja, nicht. Ja gut, aber die Jimmy sind ja auch in Jimmy, also Jimmy Savile ist ja schon so ein bisschen so eine Referenz.
Genau, da hatten wir, glaube ich, auch schon mal im letzten Teil drüber gesprochen, da hat sie das auch erklärt mit dem Typen, was der war. Der hat auch ein paar Leute umgebracht, oder wie war das?
Nee, das war halt einfach ein Kinderschänder.
Ah ja,
also auf schlimmster Ebene.
Was halt und so in Großbritannien so, kennt so man den halt.
Ja, klar, das war halt einfach so, keine Ahnung, wie man bei uns Thomas Gottschalk kennt oder so.
Ja, okay.
Und weil der halt in so einer Position war, mit, ja, es ist halt so ein Host und jeder kennt den und sonst irgendwas, der
hatte halt Zugriff
schalten. So wie ein Harvey Weinstein, nur, ja. Hat er halt einfach die Möglichkeiten. Und ja, Jimmy Savile hat halt auch diesen Look gehabt, der diesen blondierten Haaren, und ja, es ist jetzt nicht von ungefähr, dass das so aussieht, wie es aussieht.
Ja. Ich habe eine Kritik gesehen, wo sich einer darüber, was heißt beschwert, aber er hat so kritisiert, dass Jack O'Connell so dumm wäre, um in die Falle zu laufen. Sozusagen, also dass er nicht damit rechnet, dass Kelso vielleicht irgendwie sowas machen würde. Und ich habe mir die ganze Zeit gedacht, naja, aber Jack O'Connell ist halt wirklich dumm. Auch, also der denkt nicht so weit, ja.
Aber ich glaube, das ist genau dasselbe Problem, was halt irgendwie so Leute haben, die in Machtpositionen sind. Diese Macht hat er gegenüber diesen Leuten zu gewissen Maßen.
Mhm.
Und dann ist er auch in so einem Ding, wo die Leute ihm ja auch nicht wirklich widersprechen.
Ja.
Und ich glaube, weißt schon, ist doch genauso auch so klassisches Ding mit Diktatoren und sonst irgendwas. Die kommen ja gar nicht damit klar, dass man denen dann sagt, nö.
Nö, sind sie nicht.
Und dass jemand gewöhnt aus diesem Machtgefüge heraus dann, also ich glaube, du bist dann so in diesem Ding drin, so nach dem Motto, nee, also ich hab die ja alle im Griff und ich bin ja so mächtig.
Wobei ist das ist schöner.
Ich finde das total nachvollziehbar eigentlich.
Ja.
Also ich finde das jetzt auch gar nicht so abstrus, weil ich glaube, der ist gar nicht in der Position, was du auch meinst. Also erstmal, der ist ja niemals in normalen sozialen Konventionen groß geworden.
Ne.
Hat dann so diese komische Ziehfamilie, die aber irgendwie alle so nur funktionieren, wie er das will.
Mhm.
Und der hat ja mit normalen Menschen überhaupt gar keine Interaktion, ja. Also in irgendeinem normalen Ding. Warum sollte der das durchschauen?
Du fragst dich natürlich so ein bisschen, was ist die also ein Ansatz für den Film wäre ja auch gewesen, so zu zeigen, wie er zu dem geworden ist, so ein bisschen, vielleicht in der Montage, dass du so ein bisschen mehr Eindruck kriegst, wie er da gelandet ist, ja, so wie das funktioniert hat. Hat er zuerst mit den anderen Kindern sich irgendwie so zusammengetan, weißt du, und dann hat er mal wieder neue geholt.
Du, ich habe dann eher nur gedacht, wo sie dann die große Metal-Show haben, dass dann nicht irgendwelche Infekte doch sich wahrscheinlich denken, ja, das ist ein bisschen lauter jetzt gerade.
Na gut, aber zu dem Zeitpunkt, glaube ich, hat Samson ja irgendwie schon alle platt gemacht, deswegen war da nicht mehr so viel da.
Ja, klar.
Und so wie ich es verstanden habe, ist es ja schon so, dass das wie so Herdentiere sind und die sind da, es gibt so Bereiche, wo halt Alphas mit ihren Anhängern irgendwie so abhängen. Das war so ein Element, ja, was ich ganz, ganz, ganz schön fand. Also wenn wir auf den Aspekt auch noch eingehen, eben mit Samson und dass er Erinnerungen wieder kriegt, also dass dieser
ja
Zombie, der eigentlich ja schon als verloren gilt und so, in irgendeiner Form geheilt werden kann. Am Ende wird ja sogar suggeriert, dass fast komplett, oder? Also zumindest so, dass er wieder ganz klar die Entscheidungen trifft, wieder normal reden kann. Und sich wohl auch.
Ja, also die Frage, wie lange das halten wird, wenn man nicht regelmäßig dann einfach die
Antidepressiva
geben würde.
Genau, aber ich fand diesen Aspekt ganz schön, dass so habe ich es zumindest verstanden, dass irgendwie anscheinend ja in dem Zug, in dem er, was er so eine letzte Erinnerung ist, anscheinend, da ist er dann irgendwo zum Zombie oder was geworden. Und dass er sich aber immer in diesem Umkreis und diesem Zug aufgehalten hat als Zombie die ganze Zeit. Also dass er schon in dem Bereich, den er kannte, immer geblieben ist. So habe ich es zumindest verstanden und das fand ich ein ganz schönes Element. Weiß nicht, es hat mir gefallen.
Ich fand das ja eher die coolsten Momente, wo er dann quasi in andere Infekte dann vor ihm steht und der nur sagt, I don't have a ticket.
Ja, das war lustig. Also, was man auch sagen muss, der Film hat, ich weiß nicht, ob er mehr Humor hat als die anderen. Ich glaube sogar schon, ja.
Ich glaube, er ist witziger als die.
Ja, alleine. Allein durch die Albernheit auch der Jimmys teilweise, was für ein Idiot irgendwie auch Jack O'Connell ist, wie er sich halt verhält in so bestimmten Situationen, die dann so absurd sind auch und genau, aber eben auch dieser Moment, den du gerade beschrieben hast, da haben wirklich viele Leute im Kino gelacht und der ist auch lustig
die Metal, the Number of the Beast Szene ist ja auch unfassbar witzig eigentlich, ja.
Nee, das ist das absolute Highlight, die ist großartig, also, und vor allem Ralph Fiennes, wie er das macht und du ja auch gleichzeitig die Verzweiflung siehst und diesen Konflikt, den er mit sich hat, wo er wirklich überlegen muss, okay, er weiß ja genau, dass der Typ verrückter ist und dass er eigentlich ja die Anhänger von ihm da so ein bisschen auch verdammt zu diesem Leben weiterhin.
Ja.
Und er sich dann ja nur anders überlegt, als er Spike dann erkennt eben und dann im Endeffekt ja auch sein eigenes Schicksal damit besiegelt, aber das hat er schon echt großartig gemacht. Also Ralph Fiennes ist für mich Ich glaube, der hatte richtig Spaß und die ganzen Momente mit Samson, die er hatte, wo sie halt nebeneinander einfach nur sitzen und wo er eigentlich auch schon dann ganz klar sagt, ich meine, der ist ja auch sehr einsam, das merkst du. Und er befreundet sich mit einem Zombie an im Endeffekt. Und und irgendwie hat er ja auch schon so damit abgeschlossen und sagt er irgendwie auch ganz klar, oder mein Gott, wenn er stirbt, dann stirbt er jetzt. Er hat alles erreicht, was er erreichen wollte. Er hat seine
Arbeit ist fertig. Ja.
Genau,
ja.
Er hat seinen Tempel vollendet. Dass er dann merkt, dass es klappt und dass er eigentlich auch nur noch dann seinem Freund eigentlich dann schauen wollte, ob er das noch schafft, ihm eben den Frieden eben zu geben, auf die andere Art und Weise. Der erste Frieden, den er geben will, ist, okay, ich bring dich um. Und fand ich auch so schön, wo er dann zu ihm sagt, kannst du auf irgendeine Art und Weise mir zustimmen, Consent geben, also dass du mir die Erlaubnis gibst, dass ich dich jetzt hier umbringe. Und dann sagt er ja nur Moon. Und dann geht er zurück und das Zweite ist ja eben, dass er ihm dann das Medikament eben gibt und halt wissen will, ob es geklappt hat oder nicht. Und dann natürlich schön, dass es dann in seinen letzten Augenblicken noch erfährt. Also das war dann irgendwie versöhnlich.
Ja,
so Ralph Fiennes war echt großartig, aber ich fand ihn auch schon im letzten Teil ganz toll. Aber da war er nicht so jetzt so der Hauptcharakter wie hier.
Nö, aber so wahrscheinlich, also ich würde von allen Filmen gesehen, vielleicht der spannendste Charakter, für mich zumindest.
Spannendst im Sinne von Charakterentwicklung, oder?
Nee, die Entwicklung ist gar nicht mal so groß, aber ich glaube, ich finde das Konzept von diesem Charakter einfach so interessant, diese Art, dieser so gutmütig ist und gerade, also im Film davor, wo die Leute ja auch meinen, der ist ja wahnsinnig, ja?
Ja.
Und dann ist er ja eigentlich, ja, natürlich ein bisschen verschroben und ein bisschen einsam, aber gleichzeitig ist er ja eigentlich unfassbar vernünftig.
Ja, wobei du ja im letzten Teil hast du schon, also zumindest ging es mir damals so, weil es liegt einfach daran, wie viele Filme man in seinem Leben schon gesehen hat und auch Horrorfilme, du konntest ihn ja erstmal nicht einschätzen. Ist er jetzt wahnsinnig?
Ja, klar.
Genau, also was genau macht er?
Weil diese Tätigkeit von außen ja total absurd aussieht und da ist es ja auch so. Und ich glaube, es ist ja der Teufel, weil er mit Jod eingeschmiert ist.
Es ist halt auch so schön, weil Jimmy Crystal diese hanebüchene, jetzt nicht besonders einfallsreiche Geschichte vom Dämon erfindet mit seinem Königreich oder seinem Tempel aus Knochen und der quasi die Plage auf Erden da hervorgerufen hat, die Dämonen. Und dann gibt's halt da einen, der genau sowas halt macht. Und die Verzweiflung in Jack O'Connells Gesicht dann so, wo er dann so reagieren muss. Und natürlich dann auch die, oh Gott, wie heißt sie? Ich hab's schon wieder vergessen. Die Kylie, oder? Aaron Kellyman, also Jimmy Inc. Die dann schon die ganze Zeit so ein bisschen keinen Bock mehr auf ihn hat und dann eben auch merkt, okay, der hat doch jetzt gezögert. Der hat doch keine Ahnung. Der kennt den doch selber nicht und so.
Ja, Quatsch, der du bist.
Genau, das fand ich ganz schön. Und was mir richtig gut gefallen hat, ist die Interaktion zwischen Jack O'Connell und Ralph Fiennes, wo du richtig merkst, dass Jack O'Connell mal jemanden hat, der eigentlich gesehen für ihn so auf so einem, was sagt er, es ist sehr leicht mit dir zu reden, ja.
Ja, ja.
Und ich fand die Interaktion so schön, aber trotzdem natürlich dann diese, was auch wieder Humor war, dann diese Drohung gleich so, naja, wir haben jetzt ein Problem, entweder du hilfst mir und wenn du mir nicht hilfst, dann was lasse ich dich deine eigenen Eingeweide fressen oder was auch immer er sagt und dann.
Ja, ein bisschen dran erstickt, ja. Ja, aber das war ja auch so eine schöne Szene, weil du ja wieder dann merkst, dass Kelso ja eigentlich dann alleine ist und halt und natürlich auch mit jemandem sprechen möchte und eigentlich auch mit allen Menschen klarkommt und niemandem was Böses will und
genau, es ist so eine absurde Sequenz schon wieder, wo natürlich auch mal diese Bedrohung unten drunter hast, aber irgendwie ist es auch herzlich zwischen den beiden.
Es ist ja auch schön, weil er so nach Motto, ja, ich nehme dich auch als Mensch wahr und wir können gerne reden, was sind deine Gefühle so?
Ja, auch
und das, ich glaube, das ist ja was der andere ja wahrscheinlich nie groß gehabt hat, weil kein anderer von denen wird jemals sagen, großer Anführer, was sind denn deine Gefühle, lass mal reden, ja?
Ja, auch das
wein dich mal bei mir aus.
Genau, dass Jack O'Connell ja auch nicht mehr, im Endeffekt, der muss ihm ja nichts vorlügen, ja, der erzählt ihm ja die Wahrheit. Wann hat er zuletzt die Wahrheit erzählt?
Ja. Wahrscheinlich nie.
ich fand das eine sehr herzliche Sequenz sogar. Und ich fand dann selbst bei der Iron Maiden Show, Auch wie Jack O'Connell sich freut und so. Und ich meine, das Lustigste ist ja eh dann so am Schluss, wo er ihm dann so vorsagt, was er jetzt befehlen soll. Und dann, ich habe aber noch eine letzte Sache. Nein, hast du nicht. Wir haben über alles gesprochen. Das ist schon.
Es ist.
Nee, es war schon schön.
Ja. Auch das Make-up von Ralph Fiennes, wo er halt aussieht wie Till Lindemann oder so. Ja, es ist schon.
Ja, und seine Feuershow, die er dann abzieht und so. War auch beeindruckend.
Es ist halt auch visuell wirklich schön gefilmt, aber auch die Tatsache schon allein, wie er sich durch den Hintergrund im Schatten bewegt, hinter den ganzen Stämmen, und dann hast du dann diesen schönen Aerial-Shot, wo dann die Flammen aufgehen, und ist schon alles sehr sicher inszeniert. Also, ja.
Sagt er nicht auch irgendwie, let's turn it up to 11 oder so? Also, lass uns eine richtige Show draus machen.
Ja.
Du hast das Gefühl, dass sowohl Ralph Fiennes als auch Dr. Kelso dann auf irgendeine Form sogar Spaß mit der Darbietung hatten.
Ja.
Trotz des drohenden Todes, falls er das nicht machen würde oder es nicht gut machen würde.
Ja. Ich fand aber zum Beispiel auch so Momente mit Spike und dieser schwangeren Frau, wo er doch dann quasi bittet, dass sie ihn mitnimmt. Also, weißt du, die Reaktion ist ja auch komplett nachvollziehbar, dass sie dann natürlich sich dann nicht denkt, ich nehme den jetzt einfach so mit.
Nee, hätte ich wahrscheinlich auch nicht in ihrer Situation.
Das fand ich auch so. Also, ich fand das auch total faszinierend. Also, was mir noch eingefallen ist, der Typ halt wahrscheinlich, der ja dann der Vater vom Kind ist, also ihr Partner, der Schauspieler. Das ist ja der Sohn von Andy Serkis.
Ah, okay, hätte ich jetzt nicht erkannt. Na, wobei, nee. Jetzt, wenn man es weiß, achtet man drauf und dann erkennt man vielleicht Gesichtszüge. Ja, warum nicht? Der Film ist so auch insofern interessant strukturiert, dass der nur so ein paar Sequenzen hat. Also du hast ja die Einführungssequenz, wie Spike zu den Jimmys kommt.
Ja.
Und dann hast du ja eine ziemlich lange Dr. Kelso-Sequenz, wo du einfach checkst, was er so macht.
Ja, und wo halt dann mit Samson dann bondet, ja, genau. Sozusagen.
Und dann hast du das mit der schwangeren Frau und die Folterszene.
Genau.
Und dann sind wir eh schon bei Dr. Kelso. Also,
ja.
Also es ist eigentlich echt faszinierend. Du hast, glaube ich, vielleicht 6-7 Sequenzen in dem ganzen Film, wenn du es runterbrichst. Da sind wir wieder bei der Einfachheit und dem Simplen, was diesem Film innewohnt irgendwie. Also,
ich glaube, das ist auch das, wo ich gemeint habe, dass es halt eher wie so ein 70er-Jahre-Film ist, aber nicht komplett überfrachtet ist, sondern halt einfach so quasi die Elemente, die er hat, spielt er halt aus.
Ja.
Und weiß halt, das reicht ja, sich darauf zu besinnen und nicht nochmal, weißt du, gerade ich finde ja auch zum Beispiel, das Ende geht ja auch wirklich schnell. Also da kommt ja jetzt nicht eine.
Es kommen nicht 1 Million Zombies oder so.
Genau, sondern, und das ist nicht, oh ja, dann kämpfen sie noch irgendwie groß, sondern
es ist nicht so
wie beim. Ja, da kriegt einer auf den Kopf, dann wird er ans Kreuz genagelt und dann ist Schluss.
Es ist nicht wie bei 28 Days Later, wo halt dann irgendwie, weil ihnen nichts mehr eingefallen ist, die so eine komische Actionsequenz für 10 Minuten
dran tackern. Ja, wo dann alle ewig lang abgeschlachtet werden, oder?
Nee, es ist ein Messerding und dann nochmal ein Messerding und dann ist vorbei, ja. Gut, dann wird er noch ans Kreuz genagelt, aber.
Ja, gut, aber das ist ja auch.
Nee, also, es stimmt schon.
Und ich mag das eigentlich, wie das nicht irgendwie überladen ist oder sonst irgendwas, sondern kurz dann auf den Punkt ist, ja.
Ja. Du hattest ja vorhin wieder die Alex Garland-Situation mit den Schlusssachen irgendwie angesprochen, dass ja immer die Filme nicht so gut aufhören. Aber wir hatten da auch schon oft genug drüber gesprochen. Eigentlich ist das ja schon ewig nicht mehr so, oder? Das Problem, also weder in
Also ich hab's in Devs hatte ich das Problem zum Beispiel auch nicht.
Ex Machina hat's nicht das Problem. Annihilation hat's nicht. Da haben wir auch drüber gesprochen,
ob sich das Danny Boyle Problem
war. Ja, ob's eine Kombi ist von den beiden. Die Kombi. Aber hilf mir nochmal
auf. Ja, das bizarrerweise bei Civil War ist es ja eigentlich fast das Ende das Beste vom Film, weil ich fand ja Civil War streckenweise halt anderweitig schwierig.
Ja.
Was ich auch noch in meinen Notizen hatte, ich fand ja bei Civil War die Exposition echt schlimm.
Okay.
Also teilweise halt wie Sachen in Dialogen gesagt wird, wo ich mir denke, okay, ja, fein, halt, damit ich jetzt auch verstehe, was passiert. Und bei dem Film ist ja eigentlich gar nichts, weil das ist ja auch was, was Kelso sagt, ist halt wie ein Arzt mit jemandem sprechen würde, wenn er halt oft mit über jemanden Sachen sprechen würde.
Ja.
Oh, ich habe dir das jetzt gegeben und ich rede jetzt mit dir, damit ich halt auch mit dir kommuniziere, weil du sagst ja nicht so viel.
Der Monolog, den er führt, macht halt Sinn, weil das ja halt die Form der Kommunikation ist, die er mit dem Zombie halt nur machen kann, natürlich. Der kann ja nicht sicher antworten.
Und er ist halt Arzt und mein Gott, der redet halt über solche Sachen und dann, ja, ich probiere dieses Medikament aus, aber klar, sicher sagt er dem das.
Ja, nee, das stört keinem, nee. Fand ich jetzt auch nicht.
Und auch bei Jimmy, dass er dann diese Reden hält und sonst irgendwas, ja, ist halt wie so ein Pastor, der halt denselben Bullshit immer wieder erzählt, ja.
Ja.
Weißt du, und ich fand das alles sehr, sehr, sehr angenehm und ich finde bei Alex Garland manchmal finde ich ihn da auch ein bisschen grob und ich habe da bei dem Film halt wirklich gar nichts, was mich da in der Hinsicht jetzt stören würde. Und weißt du, selbst so diese Stelle mit dem Zug oder sowas, diese Rückblende oder so, und ich finde das ja eigentlich auch total geil. Das funktioniert ja eigentlich auch super.
Ja.
Aber weil sie auch so knackig kurz ist und weil sie halt eigentlich mit diesem humorvollen Moment ja auch endet.
Ja.
Weil du dann nicht denkst, oh ja, das ist dann die Origin-Story, sondern dann kommt halt dieser eine Gag, der aber perfekt eigentlich reinpasst in dieses ganze Ding, aber gleichzeitig ja so den Charakter ja auch so viel weiterbringt, weil dadurch, dass er das ja sagt, hat er ja so einen gigantischen Sprung gemacht. Ich finde das schon schön. Aber ich finde sie auch faszinierend, dass sich die anderen Infekte, die ja dann automatisch gegen ihn richten.
Ja, weil der Wahnsinn nicht mehr in seinen Augen ist oder so, ja. Ich fand es auch interessant. Aber vielleicht riechen sie nur die Schwäche in ihm und die wollen alle selber der Alpha werden oder so.
Vielleicht wollten sie auch, dass er ein Ticket hat und die sind alle.
Ja. Waren alles Schaffner, meinst du, im vorherigen Leben. Ja gut, dann können wir ja noch über die allerletzte Sequenz sprechen, oder? Und jetzt natürlich nochmal hier Spoilerwarnung, falls man die letzten Momente im Film nicht wissen will, dann sollte man jetzt nicht mehr hinhören. Ich fand's so lustig, dass halt doch beim Trailer zum dritten Teil immer so viel spekuliert wird, ob der eine Zombie jetzt Cillian Murphy ist und
Ja.
Und was weiß ich nicht. Und ich find's irgendwie faszinierend, dass zumindest ich hab's jetzt nicht so mitgekriegt, dass kein Mensch darüber spricht, dass hier Cillian Murphy am Schluss als der Charakter aus dem ersten Teil wieder auftritt. Fand ich interessant. Also zumindest ist es jetzt nicht so der Diskurs, den ich über diesen Film. Zugegebenermaßen habe ich mich jetzt auch nicht so informiert, weil ich irgendwie nicht andere Probleme in meinem Leben hatte zuletzt.
Ich glaube, die Reviews werden wahrscheinlich halt natürlich das weglassen, weil das ist halt schon, was heißt brutaler Spoiler? Ist es ja nicht.
Es macht jetzt auch nicht so einen Unterschied. Es macht ja jetzt, hat ja jetzt fast keinen.
Es ist ja eigentlich ein Teaser für einen weiteren Teil.
Ja, findest du, dass es ein Teaser ist? Ich finde eher, dass es, also ja, kann es sein, genau. Aber ich finde es irgendwie, es ist so ein schönes, wie sagt man, es bindet so das so zusammen, die Teile jetzt
dadurch. Dieses Universum jetzt, ja.
Und das finde ich irgendwie ganz schön, vor allem, weil du halt auch so siehst, also mein Gott, man weiß jetzt nicht, was aus seiner
Frau geworden ist oder Partnerin.
War das dann Naomi Harris im ersten Teil? Das kann ich mir
wirklich vorstellen,
war das. Genau, du weißt jetzt nicht, ob die überhaupt noch lebt oder nicht, aber auf jeden Fall ganz offensichtlich hat er eine Tochter mit ihr gehabt und
das ist ein relativ normal wirkendes Leben. Also
genau.
Man kann sich über Bildung unterhalten und schönes Haus und sieht sehr friedvoll aus.
Das war halt ein schöner Moment auch so mit, hey, mal gucken, ich sag dir das jetzt, vielleicht kommt es in der Prüfung dran, Dad, du machst doch die Prüfung. Ja, ich sag nichts mehr, es war halt irgendwie nett und dann hören sie halt Jimmy Inc. und Spike, wie sie halt verfolgt werden, so aus der Ferne, und dann sollen wir ihnen helfen? Ja, natürlich helfen wir ihnen. Und du hast natürlich dann, was ich ja schon angeteasert hatte, dass halt das coolste Lied aus dem ersten Teil eben wieder anspielt und dann auch über einen Abspann eben läuft und so. Und auch, dass als Produzent Cillian Murphy stand, war das auch schon im letzten Teil so?
Ich glaube schon.
Kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Vielleicht haben wir da auch schon drüber gesprochen. Ist ja jetzt auch schon über ein halbes Jahr her.
Ich bin ziemlich sicher, dass der, dass er da auch schon Produzent war.
Ja. Ich fand's einen coolen Moment. Normalerweise stehe ich ja, ich würde es auch, also man könnte das jetzt auch Fanservice nennen, aber dann denke ich mir, ja, aber das sind jetzt keine Marvel-Filme, ja. Das ist jetzt irgendwie ein bisschen was anderes. Ich hat für mich sehr gut funktioniert und irgendwie hat man dann gleich Bock bekommen, einen neuen Film davon zu sehen auch. Also das war halt einfach, aber allein die Musik nur, ja.
Ja. Ja gut, ich finde, so das thematisch ja auch so passt, weil du hast ja irgendwie mit Kelso jemanden, der sozusagen in dieser Welt ja quasi ein friedliches Leben leben kann.
Ja.
Und ein zivilisiertes Leben. Und dann hast du ja die Figur aus dem ersten Teil, der sehr unzivilisiert am Ende des Films unterwegs gewesen ist.
Ja.
Der auch ein sehr liebevolles, zivilisiertes Leben mit relativ normal in dieser Welt leben kann, was schon irgendwie auch
ja
schön da reinpasst und nicht, wie es halt so ist in diesen vielen Zombie-Dingern, dass ja quasi alle Menschen sind schrecklich und es ist immer nur Mord und Totschlag. Und
Christopher Eccleston war es, oder?
Im Christopher Teil. Eccleston, ja.
Ich habe auch das Gefühl, dass vielleicht wird Alex Garland sogar, ich meine, oft hat man sich ja so gefragt, was für Depressionen hat er gerade immer in seinen Filmen und sowas verarbeitet ja. Er. Vielleicht wird er sogar ein bisschen zahmer jetzt wieder. Also die Aussagen sind ein bisschen lieber gerade. Wobei, vielleicht auch nicht. Ich nehme es zurück.
Nee, es ist ja beides. Es ist ja irgendwie so diese Härte, aber es ist irgendwie positiv. Also ich finde ja auch, der Film genauso wie der letzte
hat irgendwie was Lebensbejahendes irgendwie. Vielleicht aber auch nicht.
Ja, ich glaube, sowieso der nihilistischste ist ja fast sogar wahrscheinlich 28 Weeks Later, oder?
Oh ja, der ist schon übel.
Der ist doch wirklich eigentlich nur, es ist alles scheiße. Und am Ende so, ja, wo du denkst, okay, die Franzosen kriegen es jetzt auch noch ab.
Ja.
Also, das ist, glaube ich, mit Abstand der negativste. Also,
es ist gleichzeitig
wenn du jetzt bedenkst, da gibt es dann quasi so der eine Soldat, der ihnen hilft, der dann lebendig verbrannt wird. Und ja. Jeremy Renner, mein Gott, jetzt kommst du ja wieder.
Jetzt kommen die ganzen Namen wieder, ja.
Ja, ja.
Nee, das stimmt schon. Er ist einerseits so ein bisschen der nihilistischste und negativste und alles geht schief und auch gleichzeitig der, wie sagt man, gehaltloseste, da ist am wenigsten Fleisch
auf dem Knochen. Ja, weil er sehr unknown ist, ja.
Ja.
Ich glaube, der fällt ja genau in diese typische Kerbe rein. Nia Da Costa hat das halt auch gemeint, so, dieses Klischee bei Zombies. Ja, die Zombies sind ja gar nicht das Schlimme. Es sind ja immer die Menschen und das ist alles so.
Ja, wobei sie das ja hier auch hat. Also in dem Teil
ja, ist ja, es genau, ja genau. Sie hat aber gemeint, man hat aber halt das Gegenstück so als quasi alternatives Angebot so ein bisschen da. Und die anderen sind da immer so.
Ja, wie ich schon gemeint habe, der Film ist ja ein Film der Gegensätze natürlich. Der zeigt genau. Dir beide Perspektiven. Ja, das stimmt schon.
Genau, aber er hat Versöhnliches. Und der letzte hat ja auch dieses unfassbar Versöhnliche. Mit auch in dieser Welt gibt es so viel Menschlichkeit.
Ja, gut, ich meine, das haben die beiden letzten Filme natürlich gemeinsam, dass du halt, war es im ersten Teil halt wirklich zweigeteilt vom Film, dass du die zwei Perspektiven hattest. Vater und Mutter hast du halt hier eben. Das gleichzeitig, dass die Sachen passieren oder immer im Wechsel. Aber ich würde schon sagen, dass das thematisch dann auch was ist, was die natürlich verbindet in irgendeiner Form. Dass ja. Du immer die zwei Seiten der Medaille hast oder immer zwei verschiedene Blickwinkel auf die Dinge.
Ja, aber halt irgendwie auch wirklich was Gutes und der, ja, mein Gut, klar.
Also ich fand es jetzt schon schön, wenn am Schluss dann Cillian Murphy, ich meine, der hat das jetzt 28 Jahre auch schon erlebt. Der hat es irgendwie geschafft, seine Tochter groß zu sehen. Du willst nicht wissen, was dem schon alles passiert ist. Nochmal nach den Ereignissen im ersten Teil. Ja. Aber trotzdem sagt er, natürlich helfen wir denen. Das heißt, ich finde es, deswegen sage ich so, vielleicht ist doch Alex Garland ein bisschen positiver geworden.
Ja.
Irgendwie, wenn der Charakter es geschafft hat oder er ihm diesem Charakter zugestanden hat, dass der immer noch ein guter Mensch ist. In dieser Welt. Ja. Dann ist das was Positives. Dann ist das was Gutes. Das funktioniert auch.
Ja, was ich halt meine, es ist halt quasi, du hast wirklich, auch in dieser Welt gibt es gute, zivilisierte Menschen.
Genau, und das ist halt in Filmen, weil in echt ist das ja nicht so, nein. Das ist die Fiktion dann. In unserer echten Welt ist alles scheiße gerade. Ja, nein. Ja. Nee, also ich fand's auch schön, irgendwie auch ganz, ganz passend, dass das jetzt wieder unser Einstiegsfilm ist. Ja, schauen wir mal, ich mache überhaupt keine Versprechungen mehr, weil meine Situation könnte sich theoretisch, es kann jetzt ein Jahr gut gehen und kann aber auch im nächsten Monat wieder ätzend werden und dann bin ich wieder raus für ein halbes Jahr oder so. Und es geht auch nicht um mich persönlich, also ihr müsst euch keine Sorgen um mich machen, aber halt in meinem Dunstkreis. Deswegen, ja, machen wir keine Versprechungen, aber theoretisch versuchen wir natürlich, wie immer, das so regelmäßig wie möglich jetzt neue Folgen rauszubringen.
Wir schaffen das halt mit dem Tempo von, keine Ahnung, anderen Filmpodcasts oder so.
Genau, also es ist ja auch nicht so, dass ich nicht nur keine Zeit hatte, mich um den Podcast zu kümmern. Ich habe auch keine Filme gesehen seit Juni eigentlich. Also ich war in dem halben Jahr kaum im Kino. Also klar, ich habe schon ein paar Sachen gesehen, aber es war sehr, sehr wenig im Verhältnis. genau, aber ja, wir, ja, schauen wir mal. Wir versprechen nichts. Ich meine, wir haben wahrscheinlich eh nur noch 10 Zuhörer oder so. Keine Ahnung. Aber ist auch egal. Wir haben das ja auch nicht angefangen. Ja, wie gesagt, wir haben ja eh noch nie Geld damit großartig verdient. Also ist es auch egal. Ja, gell? Na gut, dann sind wir durch, oder?
Ja. Ja. Dann schauen wir mal, wann wir das nächste Mal sprechen.
Genau.
Ich glaube, wir können zumindest versprechen, dass die Pause nicht mal ganz so lang wird diesmal.
Ich verspreche gar nichts. Nicht mal das verspreche ich. Ich verspreche überhaupt nichts, weil ehrlich, es kann morgen wieder irgendwas passieren und dann ist wieder alles weg.
Wir hoffen, dass der nächste Podcast nicht der nächste Teil dieser Trilogie ist.
Außer der würde nächsten Monat rauskommen. Dann wäre es okay.
Außer der würde im nächsten Monat rauskommen, so total als Überraschung, aber
ja. Sowieso, wie heißen diese Pop-Up-Stores, oder? Das ist dann ein Pop-Up-Movie. Pop-Up-Sequel to 28 Years
Bam, Later. Und dann ist der einfach da,
ja. Bam. Haben sie heimlich gedreht. Wäre auch mal schön.
Das wäre interessant.
So wie Nintendo das manchmal mit Spielen macht, die dann auf einmal rauskommen, halbes Jahr davor ankündigen.
Ja, bumm, hier ist was Neues.
Genau. Ja gut, dann bleibt uns noch zu sagen. Vielen Dank fürs Zuhören. Hoffentlich bis zum nächsten Mal und Servus Pfirti und Papa.
Ciao, ciao.
Tschüssi.